Die Anstifter. Eine Welt, viele Wege. Ein Podcast von Engagement Global und Studio ZX.
Mangroves are stocking too much carbon compared with the terrestrial plant.
Das ist Makshadur Rahman aus Bangladesch.
Mangroven binden im Vergleich zu den Pflanzen an Land sehr viel Kohlenstoff. Hinzu kommt, dass das Mangroven-Ökosystem die lokale Bevölkerung vor verschiedenen Naturkatastrophen schützt. Sie bilden so etwas wie einen natürlichen Schutzwall für die Menschen vor Ort.
Rahman berichtet hier aus den sogenannten Sundarbans, das größte zusammenhängende Mangrovenwaldgebiet, das sich über 10.000 Quadratkilometer von Bangladesch bis Indien erstreckt. Das ist etwa halb so groß wie Hessen. Rahman arbeitet am Erhalt dieses Gebiets, zusammen mit einer deutschen Umweltschutzorganisation, dem Global Nature Fund. Denn Mangroven sind nicht nur CO2-Speicher, sondern auch so etwas wie ein natürlicher Küstenschutz.
There are a lot of good examples in Bangladesh context.
In Bangladesch fungieren die Mangroven fast wie Deiche, indem sie die Bevölkerung vor Überschwemmungen durch Zyklone schützen. Dort, wo die Mangroven noch stehen, ist das Gebiet also geschützt. Aber dort, wo die Mangroven verschwunden sind, wird das Gebiet durch die pure Kraft des Wassers und des Windes häufig zerstört.
Und Mangrovenwälder sind Heimat für viele bedrohte Pflanzen und Tiere. Solche, die an Land leben und andere aus dem Wasser.
Genau, ganz verschiedene Arten. Also es kommen in den Mangrovenwäldern etwa 3000 Fischarten weltweit vor. Das ist sehr viel. Damit haben die Mangroven natürlich eine enorme Bedeutung auch für die küstennahe Fischerei, von der sich Millionen von Kleinfischern ernähren.
Das bestätigt Thies Gerz, der das Mangrovenschutzprojekt beim Global Nature Fund leitet. Naja, und Rahman, Gerz und viele andere, die setzen sich ein, weil die Mangrovenwälder in Bangladesch und Indien massiv gefährdet sind. Übrigens nicht nur dort, sondern in vielen Gebieten der Welt.
Das Problem ist, dass in diesen Gebieten, wo normalerweise Mangrovenbäume vorkommen, diese durch die Aquakultur, also durch das Anlegen dieser Aquakulturteiche großflächig zerstört worden ist. Und insbesondere eben auch in dem Projektgebiet in den Sundarbans, in Indien und Bangladesch, aber auch Vietnam ist dort zu nennen, Indonesien ist zu nennen. Also es sind wirklich sehr große Flächen, die ursprünglich Mangrovenwald waren, abgeholzt worden, um dort eintönige Aquakulturlandschaften zu schaffen.
Besonders solche Aquakulturen sind es, die für die Zucht von Garnelen genutzt werden. Aufgrund steigender Nachfrage, besonders aus Europa, wurden diese Aquakulturen immer größer und dafür immer mehr Mangroven abgeholzt.
Die Garnelenaquakultur ist einer der wesentlichen Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass die Mangroven weltweit dezimiert worden sind.
Und das hat eben negative Folgen für das gesamte Ökosystem, für die Biodiversität. Und die Biodiversität, die nimmt nicht nur in Bangladesch oder in Indien ab, sondern fast überall auf der Welt. Wir schauen uns das Problem in dieser Folge genauer an. Und wir fragen, welche Folgen hat der weltweite Rückgang an Biodiversität? Und wie kann man ihn eingrenzen? Welche gesetzlichen und internationalen Abkommen helfen, die Vielfalt des Planeten zu schützen? Was können Zivilgesellschaft, Stiftung und Unternehmen tun oder gar jede und jeder Einzelne unter uns? Und was hat all das mit Raumschiff Enterprise zu tun? Darüber möchten wir sprechen in Die Anstifter. Eine Welt, viele Wege. In diesem Podcast beleuchten wir weltweite Herausforderungen, erklären globale Zusammenhänge dahinter und zeigen Lösungen auf. Wir sprechen dafür in jeder Folge mit Menschen, die sich für genau diese Lösung einsetzen. ExpertInnen, PhilanthropInnen, StifterInnen, Engagierte und AktivistInnen. Mit Anstiftern eben. Mein Name ist Jonas Ross und das ist Folge 2 der zweiten Staffel. Biodiversität. Ich spreche jetzt mit Dirk Steffens. Er ist Wissenschaftsjournalist, Moderator und vor allem bekannt für seine Naturdokumentation, die ihn in Länder auf der ganzen Welt geführt haben. Steffens hat außerdem eine Stiftung gegründet, die Biodiversity Foundation, und wurde für sein Engagement rund um Natur- und Umweltschutz schon mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Ich will von ihm wissen, was ihn antreibt, wie es um die Biodiversität weltweit steht und was getan werden kann, um die Artenvielfalt auf der Erde zu schützen. Los geht's! Mein Gast in dieser Folge von Die Anstifter ist Dirk Steffens und ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich auch.
Zu Beginn vielleicht mal, wir versuchen so ein bisschen den Pfad dieses Themas entlang zu laufen, indem wir vielleicht allgemeine und allgemeine Definitionsthemen einmal klären zu Beginn, bevor wir ein bisschen tiefer reingehen. Aber zu Beginn mal die Frage, du hast letztes Jahr dein Buch veröffentlicht, Hoffnungslos optimistisch, habe ich richtig wiedergegeben.
Ja.
Das klingt für mich nach so einer Selbstverdammung zum Optimismus. Zu wie viel Optimismus bist du denn noch bereit oder zu wie viel Optimismus musst du dich noch zwingen beim Thema Biodiversität?
Das klingt zwar nicht so freundlich, wie du das gesagt hast, aber es ist richtig. Also Optimismus ist tatsächlich eine, hier geht es jetzt nicht darum, gute Laune zu haben und das Leben leicht zu nehmen, sondern es ist eine verdammte Selbstverpflichtung, eine optimistische Grundhaltung zu entwickeln. Und ich versuche ja zu argumentieren, warum wir das tun müssen. Und es beginnt mit einer ganz, ganz banalen Erkenntnis, die aber trotzdem fast nie berücksichtigt wird. Und die lautet, man kann kein einziges Problem lösen, wenn man aufgibt. Es ist super banal. Aber man muss zumindest versuchen, das Problem zu lösen. Und das ist bereits eine Stufe von Optimismus. Und gerade wenn die Probleme so vielfältig sind und so schwer sind, so schwerwiegend, und gerade wenn sie, und das ist ja im Moment eine Wahrheit, eine naturwissenschaftliche Wahrheit, das Potenzial haben, unsere Zivilisation zu beschädigen oder im Extremfall sogar auszulöschen, gerade dann ist Optimismus eine verdammte Pflicht. Denn ohne Optimismus gehen wir wirklich den Bach runter.
Es hat mich daran erinnert, schon im Titel eigentlich, an eins meiner Lieblingsbücher, Im Grunde gut. Es ist ja auch eine sehr, von Rutger Bregmann, und es ist ja auch eine sehr menschliche Eigenschaft, Optimismus überhaupt entwickeln zu können.
Also, es ist ein Wirkmechanismus des Lebens an und für sich. Ein Löwe, der nicht glauben würde, die Antilope jagen zu können, würde nicht loslaufen und verhungern. Eine Antilope, die nicht wenigstens versuchen würde, dem Löwen zu entkommen, wäre sofort tot und ihre Art würde aussterben. Also die Grundidee des Lebens ist die optimistische Annahme, dass es schon irgendwie gut gehen wird. Ohne diese Annahme ist Leben nicht möglich.
Ja. Jetzt ist es so, beim Thema Biodiversität ist mein Eindruck, wie bei sehr vielen Themen, die die Natur betreffen, die unser Leben auf diesem Planeten betreffen, dass sie ins Hintertreffen geraten in der öffentlichen Wahrnehmung. Teilst du das? Ist das auch dein Eindruck, dass wir über die Themen, die, sagen wir mal, die Voraussetzung für unser Leben eigentlich bilden, weniger Sensibilität haben in der Öffentlichkeit?
Sing my song, kann ich nur sagen. Also ich renne seit einem Vierteljahrhundert durch alle Talkshows und Radiosendungen, schreibe Bücher darüber und komme mir manchmal schon vor wie ein unfreiwilliger Prediger. Ja, das hier ist tatsächlich das größte Problem von allen. Das hört sich irre an, aber das kann man natürlich naturwissenschaftlich relativ klar belegen. Denn also was wir zum Leben brauchen, ist Atemluft, etwas zu trinken und etwas zu essen. Und die Grundvoraussetzung für diese drei Lebensgrundlagen ist Artenvielfalt. Ohne die kann es keinen einzigen Menschen auf dem Planeten Erde geben. Das unterscheidet diese Krise übrigens von der Klimakrise. Selbst auf einer 5 Grad wärmeren Erde, ohne einen einzigen Eiswürfel noch irgendwo in freier Natur, könnte es noch Reste menschlicher Zivilisation geben. Also unsere Art zumindest würde nicht aussterben. Aber ohne Photosynthese treibende Pflanzen und Plankton in ausreichender Menge, ohne die Vielfalt des Lebens, die Böden fruchtbar macht und Wasser trinkbar macht, kann wirklich kein einziger Mensch auf diesem Planeten leben. Und das beschreibt die schwerwiegende Bedeutung dieser Krise. Also Artenvielfalt ist die Voraussetzung für alles andere. Das ist unser Thema Nummer 1.
Ist es denn tatsächlich so, weil ich glaube, das ist ja
so ein bisschen Gesetz, dass Artenvielfalt und Biodiversität mehr oder weniger dasselbe sind, das Gleiche sind?
Ja, umgangssprachlich machen wir das so, aber das ist natürlich wissenschaftlich nicht richtig. Biodiversität hat eigentlich drei Säulen. Das ist einmal die Artenvielfalt, die ist relativ simpel zu verstehen. Du zählst die Arten der verschiedenen Tiere und Pflanzen und das ist die Artenvielfalt. Und dann gibt es die genetische Vielfalt, die ist auch sehr wichtig, damit die einzelnen Arten gesund weiter existieren können. Und dann gibt es aber eben auch noch die Vielfalt der Habitate, der Lebensräume, der Biotope. Und das sind die drei Säulen der Biodiversität. Nur wenn du alle drei halbwegs intakt hast, kann Biodiversität insgesamt funktionieren. Aber das ist schon so ein bisschen akademisch. Ich glaube, für die politische und gesellschaftliche Diskussion reicht es aus, wenn man hier, ja, wissenschaftlich nicht ganz korrekt, aber drauf gepfiffen, wenn man hier den Begriff Artenvielfalt verwendet.
Ich meine, es ist fast wie du sagst, es ist fast dasselbe Lied, was du wahrscheinlich immer singst. Aber kannst du erklären, was konkret, was ist die Biodiversität? Wofür ist sie wichtig? Weil diesen Zwiespalt zwischen, also diese, was heißt Zwiespalt, aber dieses Paradox, dass menschliches Leben ohne möglich ist, das ist für viele, glaube ich, schwer zu verstehen. Aber inwieweit sie die Art und Weise, wie dieser Planet funktioniert, bedingt. Ich will immer gar nicht sagen, wie sie unser Leben bedingt, das ist so menschenbezogen, sondern wie sie diesen Planeten eigentlich ja am Leben hält. Wie funktioniert das? Was genau ist da? Warum ist diese Diversität da wichtig?
Man muss sich die Erde ja, oder man darf sich die Erde wie ein Raumschiff vorstellen. Das ist sie ja tatsächlich. Da fliegt ein kleines, blaues, kugelrundes Raumschiff durch das unendliche All. Und wie auf dem Raumschiff Enterprise braucht es ein Lebenserhaltungssystem, damit die Besatzung auf diesem Raumschiff überleben kann. Also auf Raumschiff Enterprise ist das eine komplizierte Maschine mit was weiß ich wie vielen Bauteilen. Und auf der Erde ist das ganz genauso. Denn die Dinge, die wir brauchen, wir haben sie eben schon erwähnt, Atemluft, Trinkwasser, Nahrung, die müssen ja irgendwie produziert werden. Und wenn du naturwissenschaftlich hinterfragst, wie werden die eigentlich von diesem Planeten bereitgestellt, dann landest du immer bei der Artenvielfalt. Also bei der Atemluft wissen das wahrscheinlich noch alle, Photosynthese treibende Lebewesen wie Bäume oder Phytoplankton im Meer, die setzen Sauerstoff frei und binden Treibhausgase und sorgen für den lebensnotwendigen Sauerstoffanteil in unserer Atmosphäre. Also ohne, es gab ja auch früher nicht genug Sauerstoff für Leben. Also es mussten ja erstmal die Pflanzen für uns Säugetiere und so klar machen. Ne? Also muss man sich immer wieder vor Augen halten, ohne die Pflanzen, die die Photosynthese treiben würden, könnten wir nicht atmen. Das ist schon mal ein Punkt. Das zweite ist die Nahrung. Warum wird aus Stein, aus Gestein, daraus besteht ja die Erde ursprünglich, plötzlich fruchtbarer Humus? Das ist ein total interessanter biochemischer Prozess. Das ist das eigentliche Wunder des Lebens, dass durch ein Zusammenwirken von chemischen und biologischen Faktoren Gestein zu immer kleineren Krümeln zersetzt wird und dass daraus dann durch Beimengung organischer Stoffe, das machen kleine Tiere, Bakterien und so ein bisschen Chemie und das Regenwasser und viele andere Prozesse gleichzeitig, wird aus Gesteinskrümeln fruchtbare Erde, in der etwas wachsen kann, das wir dann essen können. Oder in der etwas wächst, was etwas ernährt, was wir dann essen können. Je nachdem, ob du Vegetarier bist oder Fleischfresser. Also das ist die zweite Voraussetzung. Und wenn du die Artenvielfalt im Boden nicht hast, in einer einzigen Hand, Muttererde, Humus, sind mehr Lebewesen zu finden als Menschen auf dem gesamten Planeten Erde. Und wenn diese Artenvielfalt in diesem Boden nicht wäre, dann kannst du Samen ausbringen, bis der Arzt kommt, da wächst dann gar nichts. Das heißt, Landwirtschaft, Ernährung wäre gar nicht möglich ohne die Artenvielfalt im Boden. Dann wäre die Erde so tot wie der Mars. Also wenn du jetzt eine Mars-Mission hast und du bringst Marsstaub mit, füllst du in einen Blumentopf, kippst du mal Wasser drauf und stellst das in die Sonne, wächst da drin trotzdem niemals etwas. Weil dieser Marsstaub eben nur Staub ist. Das sind nur Gesteinskrümelchen. Das ist keine Erde. Da fehlt der organische Anteil. Das ist das Zweite also. Ohne Artenvielfalt kein Essen. Und dann hast du natürlich beim Trinkwasser auch noch das Gleiche. Die Reinigung von Süßwasser, dass ständig ausreichend Süßwasser zur Verfügung steht, das hängt eben auch damit zusammen, dass Kleinstlebewesen die Reinigungsprozesse vom Wasser immer wieder vorantreiben und so dafür sorgen, dass vernünftig gemanagt der Vorrat oder der Nachschub oder der Nachfluss an Trinkwasser niemals ausgeht. Das sind die drei Grundlagen des Lebens. Und ohne die Artenvielfalt würde es keine dieser drei Grundlagen geben, also auch uns nicht.
Fantastisch zusammengefasst. Ich glaube, jetzt spätestens jetzt ist es
Thema Nummer eins. Ich sag's ja immer.
Der Anstoß.
Jetzt ist es so, dass es eine wissenschaftliche Erkenntnis, das sehen wir regelmäßig schmerzhaft, noch nicht dazu führt, dass Dinge sich verändern. Auf dich ganz persönlich mal geblickt. Du hast viele Dokumentarreisen unternommen, du bist viel in der Welt unterwegs. Kannst du dich erinnern, ob es einen Moment gab, in dem dir diese Biodiversitätskrise, also die Tatsache, dass genau das, was du gerade beschrieben hast, unter Beschuss steht, in Gefahr ist, in denen das vor Augen geführt wurde? Wir beschäftigen uns dann immer mit dem Anstoß, der so ein bisschen dazu bewegt hat, sich mit diesem Thema so auseinanderzusetzen.
Das war leider, muss ich rückblickend sagen, ob meiner begrenzten kognitiven Fähigkeiten jetzt nicht so ein Heureka-Moment, sondern das hat schon 10 Jahre gedauert. Ich habe mit Anfang 20 angefangen, diese Filmexpeditionen rund um die Welt zu machen. Und ich habe überall, also das war ja ganz toll, ich wollte eigentlich nur mit meinen Kumpels um die Welt fahren, schöne Tierfilme drehen und Abenteuer erleben. Also die Idee war, das ist besser als arbeiten. So fing das mal an. Aber irgendwie traf ich ständig Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Forschende auf der ganzen Welt, die sagten, ja, hier, wir haben mit den Schnecken in diesem Tümpel ein Problem. Wir haben mit dem Korallenriff ein Problem. Wir haben mit den Walen ein Problem. Wir haben mit den Löwen ein Problem. Wohin ich auch kam, hörte ich dieses Problem. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, sag mal, wenn jetzt tatsächlich so viele Arten aussterben, wie die Forschenden befürchten, was bedeutet das eigentlich? Und dann habe ich tatsächlich, damals war dieses Thema Biodiversitätsforschung, das kannte noch niemand, habe ich mit ein paar Experten gesprochen und habe wirklich, das war ein erschütternder Moment, als mir klar wurde, wir haben ein wirklich großes existenzbedrohendes Problem und keiner redet drüber. Also es waren so die ersten 10 Jahre meiner inzwischen 30-jährigen Berufslaufbahn und da hatte ich plötzlich das Gefühl, wow, jetzt müssen wir aber reden. Und dachte dann auch, naiv wie man so ist, wenn man ein Problem für sich selbst zum ersten Mal erschließt, das muss ich jetzt in Talkshows und in Radiosendern nur ganz laut sagen und dann wird das auch viel Aufmerksamkeit erfahren, aber das war nicht so.
Interessant eigentlich, dass sich darin so ein bisschen spiegelt, dass du hast die Selbsterfahrung sehr extrem gehabt und die meisten Menschen, gerade im globalen Norden, erleben diese oder haben diese Selbsterfahrung ja nicht oder haben sie nur sehr theoretisch, also ihnen wird, so wie du es erzählst, seit 30 Jahren, wie du sagst, da ist ein Problem. Jetzt ist ja die Frage, wie kommt es dazu, dass dieser Erkennungsmoment, es muss ja auch kein Heureka-Moment sein, aber dieses Verständnis dafür bei Menschen ankommt, weil erst dann verändert sich ja was. Also hast du das Gefühl, dass wir, manchmal habe ich das Gefühl, auf dieser Eisscholle der Ignoranz leben können, wo wir von ganz vielen Dingen abgeschottet sind, sagen wir jetzt mal im globalen Norden, auch schon Auswirkungen von diesem Problem haben, die uns vielleicht gar nicht so bewusst sind?
Naja, es hängt natürlich in der Ökologie alles miteinander zusammen. Also was wir ja deutlich spüren, sind die Auswirkungen der Klimakrise und die ist natürlich ganz eng verzahnt mit der Biodiversitätskrise. Also es ist natürlich so, also denk einfach an den Amazonasregenwald, dann wird der Zusammenhang sofort augenfällig. Wenn du den Regenwald kaputt machst, die Biodiversität im Regenwald verloren geht, dann fällt eine der größten Klimaanlagen der Erde aus und dann haben wir die Klimakrise und sowas wie die Ahrtalflut. Unsere Lebensmittel im Supermarkt werden teurer, wir müssen mehr Subventionen an die Landwirtschaft raushauen, weil die ständig Missernten und Dürren haben. Wir haben immer mehr Waldbrände und. Ich könnte da jetzt ewig weiter aufzählen. Diese Dinge sind natürlich miteinander verknüpft. Artenvielfalt hat auch bei Waldbränden eine große Rolle. Denn zum Beispiel brennen ja vor allen Dingen die Monokulturen, die Fichtenwälder oder im Mittelmeerraum die Eukalyptuswälder, die für die Forstwirtschaft kurzfristig sehr profitabel sind. Aber Mischwälder mit höherer Artenvielfalt wären viel resilienter gegen die Auswirkungen des Klimawandels und auch gegen den Ausbruch von Waldbränden. Also die Artenvielfalt spielt im Grunde in jedem einzelnen Bereich der ökologischen Probleme eine große Rolle. Und das reinzubringen in die Köpfe ist ganz schwierig, weil du, dafür gibt es 2 Gründe. Das eine ist, wenn du morgens aufstehst und aus dem Fenster guckst, siehst du immer noch die Blumen blühen, da singt noch die Amsel, da fliegt eine Meise, da stehen noch Bäume. Also es sieht nicht aus wie Weltuntergang. Und der Grund dafür, einer dafür sind die sogenannten Shifting Baselines. Also du hast die Maßstäbe, in denen wir die Welt beurteilen als Menschen und die Maßstäbe, in denen die Wissenschaft auf die Welt gucken kann, sind sehr unterschiedlich. Wenn du morgens aus dem Fenster guckst, vergleichst du die Welt, die du heute siehst, mit der Welt, die du gestern gesehen hast oder vielleicht vor 10 oder 20 Jahren. Aber du kannst nicht, weil du einfach nicht so lange lebst, diese Welt vergleichen mit der Welt vor 100, 200 oder 500 Jahren, sodass dir der tatsächliche Verlust an Vielfalt und Leben da draußen vor deinem Fenster ist für dich nicht sichtbar. Das sind also diese verschobenen Vergleichsmaßstäbe, diese shifting baselines. Und dann kannst du natürlich eine Zeit lang Verluste gut ausgleichen. Wir haben vorhin über die Fruchtbarkeit von Böden geredet. Natürlich war das war die Entdeckung des Haber-Bosch-Verfahrens, also die Erfindung des Kunstdüngers, erstmal super, weil du den Hunger auf der Welt effizienter bekämpfen konntest. Die Böden haben plötzlich mehr Ertrag gebracht. Aber wenn du ständig Dünger, Kunstdünger, chemische Substanzen auf diese Artenvielfalt im Boden kippst, dann nimmt diese Artenvielfalt im Lauf von Jahren oder Jahrzehnten ab. Und dieses Abnehmen von Produktivität musst du ausgleichen durch noch mehr Dünger. Das funktioniert eine Zeit lang, aber irgendwann ist der Boden erschöpft und die Ernten brechen vollständig zusammen. Wir verlieren im Moment ungefähr 12 Millionen Hektar fruchtbare Böden auf der Erde jedes Jahr. Und da wir nur ein paar Milliarden haben, die Erde ist ja gar nicht so groß, wie die meisten denken, ist das ein echtes Problem bei gleichzeitig wachsender Bevölkerung. Und so kann man das fortsetzen und fortsetzen und fortsetzen. Das ist leider abstrakter und komplexer bei der Biodiversität als beim Klimawandel. Da kannst du sagen, es gibt einen fiesen Stoff und der macht die Erde wärmer. Und wenn wir den Stoff in den Griff kriegen, wird es wieder besser. Leider ist es bei der Biodiversität komplexer, weil es multikausal ist und du an 100 Schrauben gleichzeitig drehen musst.
Und dann gibt es ja noch, also du hast jetzt vorhin das Beispiel des Regenwalds genannt, dieses klassische Prinzip, das erlebt man ja gerade, wenn man in einer größeren Stadt wohnt, wenn es eine, sagen wir mal, Bäume pflanzen oder wenn es irgendwie eine Aufgrünung gibt und gerade im Sommer sieht man, dass alles blüht. Und ich persönlich hatte vor kurzem erst wieder den Moment, dass ich in Hamburg an diesen schönen pinken Blüten vorbeilaufe. Und
die Kirschblüte im Frühling, ja.
Die Kirschblüte im Frühling und man merkt bei vielen davon, da ist gar nichts los. Da bewegt sich gar nichts drumherum. Also da sind keine Insekten drumherum, da im Boden drumherum passiert nichts, während in dem Gebüsch, was nebenan ist, wo noch irgendwie so ein Rest von allem möglichen Verschiedenen ist, da ist ein bisschen mehr los. Das heißt, es scheint ja auch so zu sein, dass wir Dinge tun optisch oder pflanzen, die mit der Diversität oder zum Erhalt von der Natur erstmal gar nicht so wahnsinnig viel beitragen. Also ist zumindest mein Eindruck. Stimmt das?
Ja und nein. Also natürlich klar, wenn du eine Blühpflanze bei uns in deinen Garten stellst, für die es hier gar keine Insekten gibt, die sich für diese Blühpflanze interessieren oder die Blühpflanze gar nicht auf diese Insekten ausgelegt ist, das muss ja nach Schlüssel-Schloss-Prinzip auch immer zusammenpassen, dann bringt das natürlich wenig. Also, aber ich glaube, das ist nicht das Kernproblem. Das wird schon größer, wenn du über das sprichst, was wir gerade gesagt haben, wenn du durch den Mittelmeerraum fährst und dich über die Waldbrände wunderst und feststellst, da ist überwiegend Eukalyptus angebaut worden, weil es eine schnell wachsende Baumart ist, die braucht aber viel Wasser und leider ist Eukalyptus eine feuerliebende Art. Also die pflanzt sich, also einige Unterarten zumindest, pflanzen sich fort, wenn es brennt. Erst dann platzen die Samen auf, erst dann kann sich Eukalyptus wirklich breit machen. Also Eukalyptus will brennen. Und anders als europäische Baumarten, die das nicht wollen. Deshalb sind ja die artenreichen Mischwälder feuerresilienter als diese Eukalyptuswälder. Und wenn du sowas machst, dann hast du im großen Maßstab ein Problem, weil diese riesigen, flächigen Waldbrände, die sind ja manchmal so groß wie ein Bundesland, denk mal an Kalifornien, was da so alles wegbrennt pro Jahr, dann bist du genau da, worüber du redest. Das ist sozusagen der Fehleingriff des Menschen in die Naturräume. Wenn du glaubst, ah, der Baum wächst schneller, super. Und da gibt es eben auch Aufforstungsprojekte, die tun so, als seien sie grün. Du denkst, toll, ich kaufe mir hier was und die pflanzen für jede Tüte, die ich kaufe, irgendwie einen Baum. Ja, wenn das ein Eukalyptusbaum ist, dann hilft das natürlich nicht viel. Also Naturschutz muss eben auch immer richtig gemacht sein, sonst hilft es nichts.
Im Intro hatten wir von Marc Chudoraman und Thies Gerz vom Global Nature Fund erfahren, dass der Mangrovenwald in Bangladesch und Indien, die sogenannten Sundarbans, bedroht sind. Der Grund: die Zunahme von Aquakulturen, in denen Garnelen gezüchtet werden. Für die wurden nämlich viele Mangroven abgeholzt. Der Global Nature Fund hat mit Hilfe seiner Projektpartner schon einiges erreicht, diese Wälder wieder aufzuforsten.
Also mit unserem Projekt versuchen wir eigentlich einen zentralen Konflikt zu lösen. Und das ist die Konkurrenz zwischen der Nutzung der Flächen durch die Kleinbäuerinnen und Bauern vor Ort. Die müssen dort ja irgendwie wirtschaften und ein Einkommen auch erwirtschaften. Und unserem Interesse daran, das Ökosystem Mangrovenwald zu schützen oder zu regenerieren, weil es eben so eine enorme Bedeutung für das Klima hat, aber eben auch für die biologische Vielfalt.
Dabei verfolgen die Projektpartner und der Global Nature Fund einen besonderen Ansatz. Sie wollen ein Mischökosystem schaffen. Die Aquakulturen bleiben bestehen, die Mangroven aber auch.
Und wir versuchen eben die menschliche Nutzung und die Garnelenzucht in Einklang mit dem Naturschutz zu bringen, mit dem Erhalt des Ökosystems und pflanzen ganz speziell Mangrovenbäume wieder in die Aquakulturteiche und versuchen alternative Einkommensmöglichkeiten aufzubauen, um auch die Abhängigkeit, diese einseitige Abhängigkeit von der Garnelenzucht zu verringern.
Das Projekt nimmt also nicht nur Pflanzen und Tiere in den Blick, sondern auch die lokale Bevölkerung, die schließlich von der Garnelenwirtschaft lebt. Poly statt Monokulturen heißt die Lösung. Dafür etablieren die Projektpartner zusätzliche Einkommenszweige, wie etwa die Honigproduktion. Maxudu Rahman, der Projektpartner des Global Nature Fund, berichtet vom Erfolg dieses Projekts.
Was den wirtschaftlichen Wert angeht, profitieren die Menschen hier von den verschiedenen Ressourcen, die sie aus den Sundarbans gewinnen. Honig, die Nipa-Palme, Fisch oder Krabben zum Beispiel. Es ist also ein System, in dem der Mensch und das Mangrovenökosystem eine Einheit bilden. Es kann also eine Koexistenz zwischen Mensch und Natur entstehen.
Der Global Nature Fund führt Schulungen und Trainings für die lokale Bevölkerung zu diesen Themen durch.
Also neben dem Erlernen von neuen Skills bauen wir sehr stark auch auf lokal schon vorhandenes Wissen und Fähigkeiten auf. Also diese Honigsammler, die gibt's schon. Die heißen Mowal. Das ist eine richtige Berufsbezeichnung für diese Mangroven-Honigsammler, die auch tief in die Wälder hineingehen und den Wildhonig sammeln. Und da unterstützen wir ganz gezielt eine Kooperative, unterstützen die dabei, den Honig hygienisch zu verarbeiten, zu verpacken, damit die Haltbarkeit und Qualität besser wird und damit der Preis am Markt letztendlich dann auch höher ist.
Denn, und das gilt sicher für jegliches Engagement,
also es ist absolut entscheidend für uns, mit lokalen Gruppen zusammenzuarbeiten und diese gezielt zu unterstützen, weil der Schutz des Ökosystems letztendlich nur gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung verwirklicht werden kann.
Und das Stichwort gemeinsam, das nehme ich jetzt noch einmal mit zu Dirk Steffens. Wir schauen auf das, was jede und jeder tun kann, um Biodiversität zu schützen, um unsere Artenvielfalt zu stärken.
Ich finde daran interessant, den Gedanken, würde ich gleich gerne noch ein bisschen genauer drauf eingehen, dass man bestimmte Dinge tut, entweder für das Gefühl oder den Umstand, dass der Mensch bestimmte Dinge braucht. Also zu einem gewissen Maß muss die Natur ja geschützt werden oder eigentlich über das bisherige Maß hinaus ohnehin, zum Selbstzweck, also um die Natur willen, nicht um das abgreifen zu können. Du hast jetzt dieses Beispiel zwischen den Wäldern beschrieben. Wir haben endlose Massen an Bäumen auf der Strecke zwischen, keine Ahnung, Hamburg und Berlin, und die wenigsten davon sind wahrscheinlich wirkliche Mischwälder, sondern Monokulturen. Das heißt, wir pflanzen ja auch mit dem Ziel, dann wieder in die Natur, die man vermeintlich aufgebaut hat, eingreifen zu können. Und da frage ich mich so ein bisschen, erstmal vielleicht zum Verständnis, um da zu beginnen, was unterscheidet denn diese Art von Anbau, diese Art von Wäldern von einem wirklichen Urwald, von beispielsweise dem Regenwald im Amazonas. Also, dass die Lebewesen da drin andere sind, ist ja klar. Aber warum reicht es sozusagen nicht, einfach Bäume zu pflanzen?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr interessante, gute Frage. Deutschland zum Beispiel ist ja ein sehr waldreiches Land. Ungefähr ein Drittel unseres Landes ist von Wäldern bedeckt. Aber es gibt alle paar Jahre diesen, ich glaube, der heißt der Waldzustandsbericht, also ein sehr, sehr verwaltungstechnischer Begriff, aber sehr interessante wissenschaftliche Studie, die dem zugrunde liegt. Der deutsche Wald bei dem letzten Bericht war keine Kohlenstoffsenke mehr, also er hat keine Treibhausgase aus der Atmosphäre rausgezogen, sondern im Gegenteil, er hat Kohlenstoff abgegeben. Das muss man sich mal vorstellen. Man darf nämlich nie vergessen, nur ein gesunder, wachsender Wald bindet mehr Treibhausgase, als er wieder abgibt. Also ein Baum bindet ja während des Wachstums Treibhausgase in dem Pflanzenkörper, also im Stamm, um es mal ganz simpel zu sagen. Aber wenn dieser Stamm irgendwann abgesägt wird oder auch nur umfällt und normal stirbt, im Zersetzungsprozess wird dieser Stoff wieder freigesetzt. Das heißt, es ist wirklich nur ein Speicher und kein Verschwinden. Und wenn ein Wald krank ist, das heißt, seine Biomasse insgesamt nicht zunimmt, sondern der nur so vor sich vor sich hin kräpelt, so halb krank, in Deutschland ist ja jeder vierte Baum krank, dann wird ein Wald zu so einer Art Fabrik, die tatsächlich eher dem Klima schadet, als dem Klima nutzt. Und das kannst du nur verhindern, indem du nach meinem Wissensstand, nach jetzigem Wissensstand, indem du die Natur Wälder machen lässt, die von, also wenn sie alleine heranwachsen, sind sie halt resilienter. Das ist natürlich auch der neue heiße Scheiß in der Forstwirtschaft. Wenn du dir anguckst, die Borkenkäferplagen im Bayerischen Wald oder auch im Harz, da gibt es durchaus Gebiete, wo man heute sagt, wir greifen gar nicht mehr ein. Wir nehmen die Bäume, die Schädlingsbefall haben, da gar nicht mehr raus, sondern wir lassen den Wald jetzt einmal zusammenbrechen und dann wächst dort nach, was nachwächst. Denn das ist ja ein Grundprinzip der Evolution. Es überlebt nur, was unter den gegebenen Umständen überleben kann. Und wenn du aber immer wieder denselben blöden Fichtenbaum dahin setzt, der gar nicht resilient genug ist, um da zu überleben, dann hast du jedes Jahr wieder ein Borkenkäferproblem. Wenn die Natur aber einen anderen Wald, der da weniger anfällig ist, von alleine wachsen lässt, dann ist der eben resilienter. Und das ist der Unterschied. Wir verstehen Naturprozesse oft nicht bis zu Ende. Trotz der ganzen Wissenschaft wissen wir nicht immer, was ganz am Ende dieser komplexen, sich gegenseitig überlagernden, verstärkenden, aufhebenden Prozesse passiert. Das heißt, wir drehen vorne an irgendwelchen Schrauben und gucken dann hoch und wundern uns, was mit der Welt passiert. Also im Grunde so wie so ein Affe, der ist intelligent genug, um im Kernkraftwerk die Tür aufzumachen und Knöpfe zu drücken auf dem Kontrollpult. Aber er weiß nicht, was es auslöst. Wenn du Glück hast, geht nur im Klo das Licht aus. Aber wenn du Pech hast, boom.
Ja. Aber das führt mich genauso ein bisschen zu einer Sache, die mich extrem beschäftigt. Und zwar der Frage nach der Rolle des Menschen in all dem. Ich hatte dir gesagt, es gibt im Intro, haben wir gehört, den Global Nature Fund und ein Partnerprojekt, das sich damit beschäftigt, die Mangroven zu schützen in Bangladesch. Er führt nicht nur aus, wie wahnsinnig wichtig die Mangroven sind für dieses Gebiet und für die Natur und für den Erhalt der Artenvielfalt, sondern eigentlich sein allererster Impuls auf die Frage, welche Rolle die Mangroven spielen, ist zu sagen, sie schützen den Menschen, sie spielen für das Leben der Menschen so eine entscheidende Rolle. Und demgegenüber stelle ich in meinem Kopf, auch wenn du das beschreibst, wie viele Hektar Land verloren gehen jedes Jahr, immer diesen Moment, ich stelle mir vor, wenn ich die Augen schließe, wie Bagger durch den Urwald rollen und wie die Natur zerrissen wird von Menschen und wie wir Raubbau betreiben und das jeden Tag passiert, in jeder Minute, während wir sprechen. Und das sind ja zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Also das eine ist zu sagen, da gibt es lokale Bevölkerung, die da immer schon ist und die wird geschützt von der Natur und deswegen ist sie schützenswert. Und demgegenüber steht die Rolle des Menschen als der Zerstörer dieser Natur. Und ich stehe so ein bisschen vor dieser Frage, wie geht man eigentlich um mit der Rolle des Menschen? Also welche Rolle nimmt der Mensch innerhalb dieser Biodiversität ein? Ist er Teil davon? Kann er überhaupt ein Teil davon sein? Und kann er es sein in einer Welt, die so groß ist? Also ich frage mich immer so ein bisschen nach der Rolle des Menschen in diesem unglaublich komplexen System. Du hast jetzt gerade beschrieben, wie wir versuchen, bestimmte Dinge zu tun und wissen vielleicht gar nicht, worauf es hinausgeht. Und dann haben wir diese Dimensionen nicht im Kopf. Also wie... Sehr groß gefragt, aber wie siehst du die Rolle des Menschen? Wo sollten wir da vielleicht auch hinkommen?
Wir können nicht Teil des Ökosystems sein. Also das ist nicht möglich. Und wir waren das ja auch, seit die Evolution uns oder unsere Vorfahren hervorgebracht hat. Daran ist erstmal nichts Schlechtes. Auch eine gewisse Veränderung der Welt und der Landschaft ist nichts Schlechtes. Fun Fact vielleicht am Rande. Wann war die Artenvielfalt im heutigen Deutschland am allergrößten? Das war sie nicht vor 2000 oder 3000 Jahren, sondern vor wenigen hundert Jahren. Nämlich genau in dem Moment, in dem die menschliche Zivilisation in dem Gebiet des heutigen Deutschland zum ersten Mal mehr oder weniger flächendeckend Landwirtschaft betrieben hat. Das hat die Biodiversität erhöht. Wieso das? Naja, vorher war Deutschland ganz überwiegend von Buchenwäldern bedeckt. Also die sind zwar ein natürliches Phänomen der Natur, aber nicht besonders artenreich. Aber der Wechsel von Feldern und Wäldern, das Entstehen von Waldrandgebieten, hat vielen Arten, mal beim Feldhasen angefangen, den wir heute ja so als Symbol der gesunden Natur auch oft sehen. Also viele Arten hat es vor der Landwirtschaft gar nicht gegeben, großflächig hier. Das heißt, das Eingreifen des Menschen ist nicht per se etwas Schädliches. Aber du kannst natürlich immer das Gute übertreiben. Das ist wie zu viel Medizin nehmen. Na, hast du Kopfschmerzen, wirfst dir zwei Aspirin rein, alles klar, nimmst du die ganze Packung, nicht alles klar. Und das ist eher das Phänomen. Und das Ermutigende ist aber, die Wissenschaft hat lange gesucht nach einer einfachen Zahl, so wie beim Klimawandel. Da hast du gesagt, 2 Grad. Mhm. Wenn wir schaffen, da drunter zu bleiben, kommen wir irgendwie klar. Wenn wir drüber gehen, ist irgendwie scheiße. Das ist sehr wichtig für die Gesellschaft, für den gesellschaftlichen Diskurs und die politische Diskussion. Denn du musst ja bestimmte Dinge beschließen, Gesetze, Vorgaben, Grenzwerte, all sowas. Und die zu berechnen, dafür brauchst du eine verlässliche Größe, die die Grundlage dieser Berechnung ist. Und bei der Artenvielfalt war das immer so schwierig oder ist es immer noch. Wir wissen ja noch nicht mal, wie viele Arten es gibt. Also der Weltbiodiversitätsrat hat, glaube ich, 8 Millionen benannt in seinem Report. Aber die Wissenschaft geht eigentlich davon aus, dass es locker 100 oder 200 Millionen Arten gibt. Keiner weiß es. Und wenn du noch nicht mal sozusagen die Rechengrundlage kennst, die Gesamtgrundmenge nicht kennst, dann ist es natürlich schwierig, Grenzwerte festzulegen. Also wie viele verschiedene Arten muss es denn jetzt auf einem Hektar Deutschland geben, damit wir sagen können, es läuft weiter? Das ist nicht möglich, das zu sagen. Aber die Welt hat einen Ausweg gefunden und die hat ihn sogar schon beschlossen. Das ist nur leider nicht mit ausreichend Champagner in allen Nachrichtenredaktionen gefeiert worden. Vor 3 Jahren war es inzwischen, glaube ich, hat die Welt das 30-30-Ziel beschlossen. Also bis zum Jahr 2030 sollen 30% des Planeten Erde, Land- und Wasserflächen unter Naturschutz stehen. Und das ist ein sensationeller Move, denn die Idee dahinter ist, wenn wir ungefähr 1/3 dieses Planeten einfach sich selbst überlassen, also die Natur auf 1/3 machen lassen, was die Natur halt so macht, dann können wir auf den anderen 2/3 halbwegs so weiterleben, wie wir es gewohnt sind. Und das ist ein sensationelles Konzept. Dahinter steht, um nur mal eins von ungefähr 1 Million Beispielen zu erwähnen, der sogenannte Spillover-Effekt. Wenn du eine überfischte Küste hast, und du gründest und du etablierst dort ein Meeresschutzgebiet, in dem niemand mehr fischen darf, dann vermehren sich die Fische im Idealfall in diesem Meeresschutzgebiet, das nur einen kleinen Bruchteil deiner gesamten Meeresfläche ausmacht, so stark, dass die Fische nicht nur in diesem Meeresschutzgebiet leben, sondern auch da rausschwimmen. Und das heißt, dadurch, dass du in einem bestimmten Gebiet die Fischerei verbietest, kann die Fischerei insgesamt mehr Fische fangen. Das ist anti-intuitiv, das klingt paradox, aber das ist die naturwissenschaftliche Wahrheit. Und das ist die Grundidee hinter diesem 30-30-Konzept. 1/3 des Planeten machen lassen, Sauerstoff produzieren lassen, Artenvielfalt erhalten, Wasser reinigen lassen und was wir noch so alles gerne von der Natur als Systemdienstleistung in Anspruch nehmen und auf dem anderen Teil der Erde unsere Zivilisation etablieren. Das ist eine sensationelle Idee. Deutschland war einer der Vorreiterstaaten und hat dieses Abkommen ja auch beschlossen. Aber es ist halt nur beschlossen und noch nicht umgesetzt. Und da wird's blöd.
Ja, das ist natürlich häufig so mit diesen Dingen. Es passt ganz gut, weil dieses Thema Nationalparks, Naturparks, kürzlich habe ich den Beitrag gesehen, ist ja gerade erst erschienen von Erlebnis Erde, den du gemacht hast zum Kruger-Nationalpark. Ich glaube, 100 Jahre ist er geworden. Ja. Ich war letztes Jahr selbst im Schweizer Nationalpark, auch ein sozusagen von Menschen unberührter, ausgewiesener Teil der Schweiz, der nicht mehr, wo kein Mensch mehr interveniert. Diese Nationalparks kommen mir als Laie dann aber manchmal so vor, und jetzt hast du gerade aber ein ganz anderes Bild darauf beschrieben, dass man so versucht, die Natur zu erhalten, das, was man an anderer Stelle kaputt macht, so eingezäunt sozusagen, so am Leben zu lassen. Das hat sowas, ich gönnerhaft ist das falsche Wort, aber dieses, wir machen es zwar kaputt, aber jetzt bauen wir sozusagen in einem abgeschlossenen Bereich, erhalten wir diese Diversität an diesem Ort. Ich würde mir als Laie immer vorstellen, dass Biodiversität und die Diversität von oder die Vielfalt von Arten sich bestenfalls doch global erstrecken muss, dass man an jedem Ort diese Vielfalt braucht. Dem ist dann nicht so.
Nicht an jedem Ort. Deshalb gibt es ja diese 30-30-Idee. Und es gibt auch die sogenannten Biodiversität-Hotspots. Also es gibt Orte an der Welt, die sind besonders artenreich. Das ist der Regenwald in Indonesien zum Beispiel oder der Amazonas oder die Korallenriffe, solche Orte. Wenn du die schützt, hast du mit geringerem Flächenaufwand prozentual gleich einen größeren Effekt im Artenschutz. Also man muss nicht die ganze Welt unter Naturschutz stellen. Aber was du gerade beschrieben hast, ist natürlich, dass alte, ursprüngliche Konzepte des Naturschutzgebietes, also Menschen raus, Tiere rein, Zaun drumherum, fertig. Da hat man ja in den vergangenen Jahrzehnten in der Wissenschaft gelernt, das funktioniert nicht. Das beginnt bei den Migrationsbewegungen der Tiere, die, wenn du sie unterbrichst, das ganze Ökosysteme zum Zusammenbrechen bringen. Also das funktioniert alles nicht. Du musst die Grenzen offen halten. Und das Krugerpark-Beispiel, das du gerade erwähnt hast bei Erlebnis Erde, da haben wir ja auch erzählt, dass die dann nach ein paar Jahrzehnten begriffen haben, so geht's nicht, und haben die Zäune wieder eingerissen. Was ja erstmal seltsam wirkt. Du willst ein Schutzgebiet haben, du kannst es nur kontrollieren, wenn ein Zaun drumherum ist. Und dann reißt du die Zäune wieder ab und dann hast du Wilderer und viele andere Probleme. Aber tatsächlich kann Naturschutz nicht wie ein Freiluftmuseum funktionieren, weil die Biologie und die Ökologie grenzenlos ist und zu komplex. Also du kannst das nicht betreiben wie ein Museum. Das ist eine wissenschaftliche Tatsache, das funktioniert nicht. Aber die modernen Nationalparkmanagements machen das auch nicht mehr so. Mhm. Also da lernt das die Menschheit ständig dazu. Die Wissenschaft kreiert ja ständig neue Erkenntnisse. Aber diese Naturschutzgebiete, die sind erstens wichtig, wenn sie an Biodiversitäts-Hotspots sind. Da kannst du also mit kleiner Fläche viele Arten schützen. Zweitens der sogenannte Spillover-Effekt, also dieser Überflusseffekt, ne? Wenn sich die Fische im Schutzgebiet sehr vermehren, kann der Fischer, der neben dem Schutzgebiet aktiv ist, eben auch wieder ein paar mehr Fische fangen. Da hast du dann tatsächlich auch einen ökonomischen Nutzen. Und dann gibt es noch etwas. Naturschutzgebiete geben Natur einen Wert, den sie vorher nicht hatte. Und wir haben das auf dramatische Art und Weise gesehen in der Corona-Krise, als es plötzlich keinen touristischen Flugfernverkehr mehr gab. Millionen Touristen sind eben nicht nach Afrika geflogen, was dazu führte, dass die Wilderei und die illegale Abholzung explodiert sind. Also Tourismus, wenn er verantwortungsvoll gemanagt ist, gibt Natur einen Wert und vor allen Dingen den indigenen Gemeinschaften vor Ort eine Einkommensquelle. Ganz simpel gesprochen, du kannst als armer Mensch, als arme Mutter oder armer Vater, der sagt, ich muss meine Kinder irgendwie ernähren, den Elefanten in der Nachbarschaft abschießen, das Fleisch mit deiner Familie aufessen und das Elfenbein verkaufen. Dann hast du für eine kurze Zeit Einkommen. Aber wenn dir jemand die Möglichkeit gibt, dass du einmal die Woche Touristen zu diesem Elefanten fährst, dann kannst du über viele, viele Jahre das Schulgeld deiner Kinder und das Essen für deine Familie bezahlen. Und das ist das, was wir schaffen müssen. Natur muss für die Menschen vor Ort einen Wert bekommen und darf nicht abhängen von gönnerhaften Spendern oder nicht ausschließlich abhängen von Spendern aus den reichen Ländern, weil Spendenbereitschaft ist wieder. Das ist wie eine Baumkrone im Wind. Also das ist mal hier, mal da, ne? Und je nachdem, wie es uns selber geht, spenden wir mehr oder weniger. Es ist viel zu gefährlich, die Lebensgrundlagen davon abhängig zu machen. Struktureller Naturschutz bedeutet, Leute können davon leben, können in der Natur, mit der Natur, von der Natur leben. Das ist echter Naturschutz.
Ich habe kürzlich einen Artikel in der Taz gelesen, glaube ich, wo es um die Regeneration des Regenwalds geht. Also dass der Regenwald eigentlich zu einem ganz großen Maß in der Lage ist, sich selbst zu regenerieren, den Teil des Regenwalds zu regenerieren, den wir als Menschen durch Raubbau entfernt haben beispielsweise. Heißt das, du sprichst jetzt das Thema Naturschutz schon an, Naturschutz bedeutet die Natur machen lassen oder muss der Mensch dabei eben eine aktive Rolle spielen?
Also grundsätzlich heißt es, die Natur machen lassen, weil die es einfach besser kann. Also ein Millionen-, Milliarden-, Billionenfaches Try-and-Error-Verfahren ist einfach sicherer als ein Konzept, das wir uns ausdenken und das dann vielleicht dann doch noch ein paar Einflüsse nicht berücksichtigt hat, die am Ende alles kaputt machen. Das ist ganz klar so. Aber jetzt leben ja nun mal über 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten und die müssen essen. Die müssen eine Lebensgrundlage haben, die müssen die Möglichkeit haben, ein menschenwürdiges Dasein zu leben. Und dazu gehört es eben auch, dass du die Natur bis zu einem gewissen Punkt ausbeutest. Aber das ist ja auch ganz banal. Also der Begriff Nachhaltigkeit zum Beispiel, der kommt nicht aus dem Umweltschutz, sondern das ist ein Begriff, den, ich glaube, Hans-Karl von Carlowitz 1700 irgendwas schon geprägt hat. Damals ging es darum, dass die adligen Familien, denen ja die Wälder gehörten, die haben die Wälder immer abgeholzt und die verfeuert und daraus irgendwie ihre Belagerungsmaschinen und was weiß ich nicht alles gebaut. Aber irgendwann wurde im Wald der Wald knapp. Und da sind die auf die wirklich nicht sehr komplexe Idee gekommen, wenn ich mehr Bäume fälle, als ich nachwachsen lasse, habe ich irgendwann keinen Wald mehr. Das ist ja doof. Also mache ich doch zu der Regel, ich pflanze genauso viele Bäume, wie ich fälle. Dann habe ich für immer Wald. Also das ist wirklich keine Raketentechnik. Wirklich nicht. Aber es ist,
da sind wir wieder bei dem Affen im Atomreaktor.
Ja, genau. Es ist keine Raketentechnik. Man darf die Natur, aus der Natur nur so viel entnehmen, wie man wieder hineingeben kann. Das ist das Grundprinzip des Lebens auf dieser Erde. Es ist ein Kreislaufsystem, das zu 100% alles recyceln muss. Und sobald du etwas nicht recycelst, sondern nur rausnimmst und nicht wieder reingibst, ist das System früher oder später erschöpft. Also du siehst, die Zusammenhänge sind so beschrieben, relativ simpel. Im Alltag ist es natürlich relativ schwierig, weil du dann irgendwann bei Fragen landest wie, gehört mein Joghurtbecher mit Folie in die gelbe Tonne und darf ich überhaupt noch Auto fahren und wo kann ich Urlaub machen oder nicht? Also im Lebenseinzelfall werden die Sachen sehr spitzfindig und schwierig, aber die große Richtung, wo wir hingehen müssen als Menschheit, die ist ganz klar, da gibt es überhaupt keinen Zweifel.
Mhm. Ja, es ist aber eine interessante Dimension, die du da aufmachst, weil das natürlich wie bei allen globalen Krisen und allen Dingen, die man auch durch die Zusammenarbeit von mehreren Staaten, mehreren Regionen lösen muss, am Ende so, dass häufig diese Probleme auf dieses Minimale runtergebrochen werden. Also ich glaube, die würde man vermuten, du kannst mir zig Beispiele nennen, wo die Biodiversität Teil unseres Alltags ist, in Form von Medizin beispielsweise. Wir haben den Regenwald ja angesprochen. Also im Regenwald schlummert wahrscheinlich auch nach wie vor noch die Heilung oder das Heilungspotenzial vieler Krankheiten. Und das geht weiter bis zum Kaffee wahrscheinlich. Dass jeden Tag jemand Kaffee trinkt und die Tatsache, dass der Kaffee bei jeder Bohne anders schmeckt, liegt wahrscheinlich auch an der Artenvielfalt. Würde ich jetzt mal so runterbrechen. Ist das grundsätzlich, stimmst du dem grundsätzlich zu?
Ja, dem kann ich grundsätzlich zustimmen. Und du bist auch durch diese globalisierte und technisierte Welt auf geradezu unvorstellbare Art und Weise mit allem auf diesem Planeten verbunden. Ich meine, ich weiß nicht, was du heute gefrühstückt hast, aber nehmen wir mal so ein Durchschnittsfrühstück. Du hast Kaffee getrunken, der, keine Ahnung, kommt vielleicht aus Äthiopien. Du hast vielleicht Nuss-Nougat-Brotaufstrich gehabt. Das Pflanzenfett kommt aus Indonesien, dafür ist Regenwald abgeholzt worden. Der Kakao kommt, ich weiß nicht, aus Guinea oder vielleicht auch aus Lateinamerika. Die Schnittblumen auf deinem Frühstückstisch kamen vielleicht auch aus Äthiopien. Leinsamen kam vielleicht, ich weiß nicht, aus Kanada oder aus anderen Ländern. Das Frühstücksei von einem Huhn, das hat wahrscheinlich Mais aus den USA gefressen. Ich kann das jetzt endlos weiter fortsetzen. Also ja. Du hast, bevor du überhaupt deine Wohnung verlassen hast, hast du Einfluss genommen auf dutzende ökologische Kettenreaktionen auf dem ganzen Planeten. Dein Frühstück ist wie eine Sitzung der Vereinten Nationen. Und das kann man auf der einen Seite bedrohlich finden, aber man kann eben auch sagen, wow, wenn ich mit allem verbunden bin, dann habe ich ja auch auf alles Einfluss. Und ich glaube, das ist die Haltung, die wir viel stärker entwickeln müssen. Es ist ja so bequem zu sagen, ach, ich bin ja nur der kleine Dirk Steffens, was kann ich schon tun? Es gibt so viele Menschen und die Reichen und die Regierung und keiner hört auf mich. Ich bin ja machtlos, also mache ich auch nichts. Das ist natürlich eine super bequeme Ausrede, keine Verantwortung zu übernehmen und keinen Müll aufzuheben, wenn man aus der Tür kommt und nicht zu überlegen, mit welchem Fahrzeug man wohin fährt. Also der erste Schritt ist, und das ist ja immer so, auch in der Natur, Artenvielfalt basiert, wenn du es ganz weit runterbrichst, auf der Überlebensfähigkeit und der Findigkeit des einzelnen Wesens. Und das gilt natürlich auch für menschliche Gesellschaften. Wenn wir alle träge rumsitzen und immer nur mit dem Finger auf die Politik zeigen und sagen, löst doch jetzt mal mein Problem bitte, dann werden wir diese Probleme niemals lösen. Und das ist eine interessante und sehr ermutigende und mich optimistisch stimmende Haltung. Ich kann bestimmen, wer ich sein will in dieser Welt. Und wenn viele Menschen das bestimmen, wer sie sein wollen, dann verändert sich die Welt.
Ja. Das ist.
Aha, ich habe an deinem Naja gehört, dass du das jetzt irgendwie nicht überzeugend fandst. Aber
nein, ich habe nicht Naja gesagt. Ich habe im Gegenteil gesagt, es ist eine inspirierende Sichtweise, weil sie auch genau dem entgegenwirkt, was wir in diesem Podcast immer wieder hatten, die Tatsache, dass man sich in einem Paradox befindet. Auf der einen Seite, und die Meinung würde ich auch teilen, sollte man dieses Problem nie individualisieren, wenn die Macht wahrscheinlich in vielen Fällen an anderer Stelle liegt, auf die man als Einzelperson keinen Einfluss hat. Aber auf gar keinen Fall hast du mich nicht damit von überzeugt. Im Gegenteil, ich glaube, wenn man anfängt zu begreifen, dass man ja auch Nutznießer dieser Biodiversität ist und das am anderen Ende der Welt, dann sollte man bestenfalls eine Verantwortung empfinden und eine Dankbarkeit empfinden, dass das möglich ist und das versuchen, so wie man in die Natur etwas zurückgeben sollte, sollte man es auch zurückgeben, indem man auf Kaufentscheidung achtet, beispielsweise.
Ja, aber positiv das konnotiert. Also, weißt du,
Natürlich.
Es ist ein großer Fehler, dass Naturschutz durch auch die Art von Berichterstattung, wie ich sie natürlich auch gemacht habe, ich fasse mir da auch selbst an die eigene Nase, Naturschutz, Umweltschutz ist eine Erzählung von Verzicht, Verbot, steigenden Kosten, Spaßbefreiung, also ja, negativ. Ja. Und es ist natürlich nicht die Wahrheit. In Wahrheit ist ja Umweltschutz eine Erzählung von mehr Sicherheit, dauerhaften Wohlstand, längerem Leben, mehr Gesundheit und mehr Glück. Und hier kommen wir auf die Macht der Narrative. Wir haben uns, und das ist natürlich, und ich rede da auch sehr von mir, also es ist keine Anklage an andere, sondern immer zuerst eine Anklage meiner selbst auch. Wir haben Naturschutz sehr lange als eine Problemlage dargestellt. Und wenn man die lösen will, muss man den Leuten was wegnehmen oder was verbieten. Und das hat zu einer sozialen Reaktanz geführt, die uns sehr auf die Füße gefallen ist, weil die Leute jetzt einfach keinen Bock mehr haben, sich ständig anzuhören, was sie alles nicht tun sollen. Sie sollen nicht mehr in Urlaub fliegen, keine Bratwurst mehr essen, dieses nicht mehr tun und sich dann auch noch irgendwie eine Wärmepumpe einbauen, die sie gar nicht haben wollen. Und das hat zu so viel Reaktanz, zu so viel Widerwillen gesorgt, dass die wunderbare, zauberhafte, glücklich machende Erzählung einer intakten Umwelt inzwischen eine negative ist. Und das ist dermaßen schiefgegangen, dass wir da ganz dringend gegensteuern müssen. Wir müssen die Wahrheit erzählen, nämlich Umweltschutz ist die Erzählung von wirtschaftlichem Erfolg, von Gesundheit und Glück für die Zukunft. Und das ist uns bisher noch nicht gelungen, diese Macht des Narrativs zu aktivieren für die richtige Sache.
Du hast vorhin schon merkt, was man persönlich in seiner Produktentscheidung tun kann. Das ist schon mal ein super Impuls. Aber es führt mich auch dazu zu fragen, was gibt's denn für Positivbeispiele, um eine solche positive Selbsterfahrung zu machen, wie man helfen kann. Ich habe kürzlich gelesen von Citizen Science Projekten. Ich weiß nicht, wie du zu sowas stehst. Ist das für dich ein Ansatz, wo man so eine Selbstwirksamkeit erfahren kann?
Ja, Selbstwirksamkeit ist ganz wichtig, weil der Versuch, persönlich die Welt zu retten, der zwangsläufig zum Scheitern verurteilt ist. Keiner von uns kann alleine die Welt retten. Also es ist nicht möglich. Man denkt das dann so, aber dann bist du plötzlich ein Klimakleber, der sich auf der Straße festgeklebt hat, mit den richtigen Zahlen im Kopf und sich wundernd darüber, dass alle Leute einen blöd finden. Also das ist das Problem. Die haben ja inhaltlich recht gehabt, aber die Methode war falsch. Die Selbstermächtigung, würde ich das vielleicht sogar nennen, ist ganz wichtig. Citizen Science ist ein guter Weg dazu, aber du kannst das auch im Kleineren machen. Man darf sich nur nicht verzetteln bei der Idee, ich muss die Welt retten. Es reicht, wenn jeder eine Kleinigkeit tut. Jeder kann in seinem Garten, auf seinem Balkon oder vielleicht auf der Schulwiese ein kleines Biotop einrichten. Meine Frau hat vor ein paar Monaten angefangen, jeden Tag ein Stück Müll aufzusammeln, nach so einer traumatischen Stranderfahrung in Bali, wo der Strand schlimmer aussah als eine deutsche Müllkippe. Es war wirklich unfassbar.
Ja, Horror.
Und sie hat angefangen, jeden Tag ein Stück Müll aufzusammeln. Ich habe erst, wie ich halt so bin, meine Witze drüber gemacht und dann habe ich auch angefangen, das zu tun. Und das Interessante ist, wir wissen natürlich, dass wir damit die Müllflut nicht stoppen können. Aber in meinem Kopf ist was passiert. Ich fühle mich plötzlich nicht mehr machtlos. Ich kann zwar die Welt nicht ändern, aber ich kann definieren, wer ich in dieser Welt sein will. Und ich möchte lieber einer sein, der Müll aufsammelt, als einer, der Müll wegwirft. Und dieses Gefühl verändert tatsächlich die Perspektive, die man dann auf die Welt hat. Und dann gibt es noch etwas, was man evolutionsbiologisch herleiten kann. Das ist die Macht des guten Beispiels. Also jetzt mal kurz anekdotisch, wir waren neulich am Strand, wir haben einen pubertierenden Jungen, zwei sogar. Und da sehen wir aus der Ferne, wie der sich bückt am Strand und ein Stück Plastikmüll aufhebt. Da habe ich noch zu meiner Frau gesagt, lob ihn bloß noch, bloß auf gar keinen Fall loben, dann macht er das nie wieder. Das ist in der Pubertät, der findet alles blöd, was wir machen. Aber das ist es halt, das gibt es eben auch im Tierreich, bei Ameisen zu beobachten, aber auch bei Menschen, die Macht des guten Beispiels. Also wenn jeder für sich versucht, ein anständiger Mensch zu sein, auch im Umgang mit der Artenvielfalt und der Natur, dann entsteht ein positiver gesellschaftlicher Kipppunkt, der dann tatsächlich zum Guten führen kann. Das ist eine Mechanik, die funktioniert. Und das wissen wir aus der Weltgeschichte, weil alle großen Erzählungen, ob es die Einführung der Demokratie war oder die Abschaffung der Sklaverei, das hat immer so funktioniert. Es gab eine Idee. Die Idee war gut, sie hat viele Menschen überzeugt. Und wenn viele Menschen mitgegangen sind, dann ist das Undenkbare plötzlich möglich geworden. Denn man darf nie vergessen, die Sklaverei zum Beispiel. Über die gesamte Dauer der menschlichen Zivilisation gab es keine Hochkultur ohne Sklaverei. Und jeder Mensch in dieser Zeit hätte dir gesagt, Ohne Sklaven geht es ja nicht. Wer soll denn dann die Arbeit machen? Also es war früher undenkbar, dass es Gesellschaften ohne Sklaven gibt. Bis dann jemand auf die Idee kam, dem eine andere Erzählung entgegenzusetzen, William Wilberforce in Großbritannien, der sagte, ja, aber wir haben eine andere Erzählung, die lautet, alle Menschen sind gleich. Und diese Erzählung war noch attraktiver. Und übrigens, wenn ich das noch sagen darf, die Verteidigungsreden der Sklavenhalter, die klangen ungefähr so. Wenn wir keine Sklaven mehr haben dürfen, werden unsere Produkte teurer. Unsere Konkurrenzfähigkeit nimmt ab. Im internationalen Wettbewerb hat unser Land dann einen Nachteil und außerdem haben wir das schon immer gemacht. Kommen irgendjemandem diese Argumente bekannt vor? Nicht drauf hören, sie waren schon immer falsch.
Ja, perfekter Punkt. Ich habe kürzlich einen Beitrag gelesen, wo es auch in einem ähnlichen Wording ging und irgendjemand sagte nur dazu, eat meat, said the butcher. Also ein System zu erhalten und das zu propagieren, dass man das möglichst lange erhalten sollte, nützt ja auch nicht jedem, sondern nützt erstmal dem, der sagt, behaltet dieses System möglichst lange bei. Das ist, glaube ich, ein super wichtiger Impuls. Ich habe kürzlich gelesen von einem Projekt aus China, das sich damit beschäftigt, auszugleichen, dass durch ihre Pestizide Bienen gestorben sind und dass die Obstgärten und bestimmte Obstgärten bestäubt werden mussten durch Menschen, weil es durch die Insekten nicht mehr passiert. Ich glaube, das ist eine Art von Zukunft, die dystopische Züge hat, die vielen anderen Positivbeispielen von, sagen wir mal, dass es weiterläuft und dass man die Natur weiter erhält, entgegensteht.
Die Anstiftung.
Entgegen diesem Beispiel, was ich jetzt aus China genannt habe, sind dir Beispiele begegnet, sind dir Bewegungen begegnet, die positiv erzählen, wie man es geschafft hat, im globalen Süden beispielsweise degradierte Flächen wieder zum Leben zu erwecken oder Tiere zu einer Rückkehr zu bewegen. Du hast ja von den Wolf sogar schon genannt, das ist ja eigentlich schon mal ein kleines Beispiel, aber kommt dir da was in den Kopf?
Ganz viel. Also ich möchte erstmal was aus China deiner Erzählung entgegenstellen. Also zum Beispiel gibt es da um die Taklamakan- und Gobi-Wüste, wir reden ja über einige der größten Wüsten der Welt. China ist ein Wüstenstaat, was die meisten Menschen gar nicht so im Kopf haben, die ein Riesenproblem mit der Ausbreitung der Wüsten. Die haben dort Milliarden Bäume gepflanzt, um die Ausbreitung der Wüsten zu stoppen. Und zwar mit großem Erfolg. Es gibt ein ähnliches Projekt, The Great Green Wall genannt, in der Sahelzone, um die Ausbreitung der Wüsten zu stoppen. Und noch viel ermutigender sind zum Beispiel Projekte, nationale Projekte wie Costa Rica. Ein Land, das früher, genau wie die anderen Länder dort, ich glaube Bananen und Kaffee, einen Großteil der Regenwälder schon abgeholzt hatte. Die Natur war schon weitgehend zerstört. Heute stehen mehr als ein Viertel der Flächen des ganzen Landes unter Naturschutz und das steht sogar in der Verfassung des Landes. Costa Rica nähert sich der 100%-Quote bei erneuerbaren Energien. Und das Land ist so wohlhabend wie niemals zuvor. Also da ist aus dem Konzept, wir steigen aus dem gelernten Muster der industriellen Produktion und versuchen etwas Neues, ein ökonomisches Erfolgsmodell geworden. Und solche Beispiele gibt es in ganz vielen Regionen überall auf der Welt. Und das ist auch der Grund dafür, warum ich immer noch optimistisch bin und warum ich nach wie vor sage, wir haben mehr Lösungen als Probleme. Das ist tatsächlich so. Wir wissen, wie es geht. Wir haben auch ausreichend Beispiele dafür. Und wir müssen sie nur noch eben auf globalem Maßstab umsetzen. Oder guck dir auch unser Land Deutschland an. Also in den vergangenen Jahren, über 60% des Stroms kommt aus erneuerbaren Quellen. Als ich ein Kind war, wir durften auch nicht den Fuß in die Elbe halten. Und wenn wir mal einen Aal geangelt haben, dann hatte der mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Krebsgeschwür am Maul, weil die Belastung mit Schwermetallen so groß war. Heute werden wieder Lachse in der Elbe angesiedelt. Wenn ich in St. Pauli in der Strandbar sitze am Hafen, wenn ich Glück habe, sehe ich einen Adler über mir kreisen. Und auf den Inseln vor der Hafeneinfahrt Hamburgs liegen wieder Robben. Es sind unvorstellbare Erfolge, die wir haben, die wir aber oft nicht miterzählen. Weil wir sind so geeicht darauf, immer diese negativen Erzählungen in den Vordergrund zu heben. Mhm. Aber das sind alles Dinge, die zeigen, was möglich ist, wenn wir nur wollen.
Ich nehme mir fest vor, öffentlichkeitswirksam über meine Badebesuche an der Alster zu berichten. Das ist Das ist ein guter Punkt.
Ganz mal im Ernst, als du ein Kind warst, ich paddel immer auf der Alster, ich bin da im Paddelverein.
Gar keinen Fall bin ich da reingegangen.
Ja, niemand von uns ist da reingegangen. Niemand. Und jetzt kannst du an einem Sommertag, wenn ich richtig ein bisschen Training mache in mein Boot, muss ich richtig gucken, dass ich keine Badenden überfahre. Also, ja. Na? So hat sich's verändert.
Ich hab's mir zur Angewohnheit gemacht, im Sommer in der Alster schwimmen zu gehen. Und alle sagen immer noch, das ist ja mega eklig. Und ich sage, es ist vielleicht noch nicht das sauberste Wasser der Welt, aber ich kann da problemlos baden.
Ja, hat Badequalität. Es sieht nicht so schön aus, weil es voller Sedimente ist, aber die sind ja nicht schädlich.
Lieber Dirk, es war eine große Freude, unheimlich interessant und wünsche dir sehr viel Erfolg mit all den Projekten, die du hast, mit der Foundation und schaue weiterhin gerne zu bei allem, was du machst. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hat große Freude gemacht.
Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Bis bald.
Das war die zweite Folge der neuen Staffel von Die Anstifter. Eine Welt, viele Wege. Ein Podcast der Servicestelle für Stiftung und Philanthropie von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz BMZ. Produziert wird der Podcast vom Studio ZX, einem Unternehmen des Zeitverlags. Mein Name ist Jonas Ross und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
Sie haben Fragen oder wollen wissen, wie Sie sich einbringen können? Dann schreiben Sie uns an stiftung@engagement-global.de. Weitere Infos finden Sie auch in den Shownotes jeder Podcast-Folge. Dort verlinken wir Ihnen auch die wichtigsten Quellen zu dieser Folge. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, bewerten Sie ihn gerne und abonnieren Sie ihn, um keine weitere Folge zu verpassen.